Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Einen schönen guten Abend zusammen. Wir starten mit Warp-Antrieb in diese Stunde. Wobei ich ehrlich gesagt glaube, dass es Warp-Antrieb nur bei Star Trek heißt, ne? Aber ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll, wenn diese Raumschiffe mit so einem Blitz mit einem Mal ihre Gestalt auflösen und irgendwo im All verschwinden mit dieser übernatürlich Überlichtgeschwindigkeit. So sehen wir das nämlich auch am Donnerstag in Luc Bessons neuem Science-Fiction-Film. Der startet Valerian statt der 1000 Planeten mit Dane DeHaan und Cara Delevingne. In den Film gucken wir rein heute Abend in eine Stunde Film und sprechen auch mit dem Maestro persönlich, mit Luc Besson. Den hat Anna Wollner für uns getroffen. Außerdem, ja klar, ne? Kommen wir natürlich nicht dran vorbei an diesem Dienstag. Frisch gestartet in der Nacht von Sonntag auf gestern die erste Folge der 7. Staffel von Game of Thrones. Auch da müssen wir zumindest ein paar Sachen klären für die, die da jetzt einsteigen, für die, die ein bisschen Nachhilfe brauchen, weil das Ende der 6. Staffel ja doch schon ein klein bisschen länger her ist. Also auch da so ein kleiner Spoiler-Alarm heute Abend. Wir machen Game of Thrones für Profis heute Abend. Außerdem ein neuer Trend aus Amerika. Offensichtlich zumindest, Hollywood-Stars geben sich her für Podcasts. Ihr denkt bei Podcasts natürlich als allererstes an Deutschlandfunk Nova, das ist auch richtig so. Aber mittlerweile verdingen sich immer mehr Hollywood-Stars in Podcasts. Nicht als Abfallprodukt irgendeines Films oder irgendeiner Serie, sondern tatsächlich als Podcast gedacht, als Podcast entwickelt und als Podcast rausgebracht. Nur halt eben mit den Stimmen von Stars wie Catherine Keener oder Oscar Isaac. Spannendes Ding, haben wir was ausfindig gemacht, auch das heute Abend. Ein Thema in dieser Stunde, eine Stunde Film. Damit nochmal zur Vorsicht ein herzliches Willkommen und Vorhang auf und Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Alex, bring uns auf den neuesten Stand.
Mit dem größten Vergnügen. Die Station Alpha ist dieses Jahr um 7% gewachsen.
Bevölkerungszahl?
Annähernd 30 Millionen. 3236 Spezies aus den vier Ecken des Universums leben an Bord. Ein Schmelztiegel der Kulturen und des Wissens. Es werden über 5000 Sprachen gesprochen, die verschiedenen Computersprachen nicht eingerechnet.
Demografie?
Im Süden liegen die Unterwasserbereiche, in denen 800 Spezies in allen denkbaren Flüssigkeiten leben. Im Norden liegen die gasförmigen Gebiete. Östlich davon liegt die große Kolonie der Omeliten. Und im Westen leben in druckgesteuerter Atmosphäre 9 Millionen Menschen und verwandte Arten.
So sieht sie aus, die Zukunft in gut 600 Jahren im 27. Jahrhundert. Zumindest in der Version der französischen Comiczeichnerlegende Jean-Claude Mézières, der sie 1967 zum ersten Mal veröffentlicht hat. Die Geschichten der zwei Weltraumagenten Valerian und Laureline im Jahr 2600 irgendwas, die durchs All fliegen und diversen Missionen nachjagen. Diese Woche, ziemlich genau 50 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Comics, bringt eine weitere französische Legende, nämlich Luc Besson, diese Comics auf die große Leinwand als Valerian statt der 1000 Planeten. Nicht als Animations-, sondern als Realfilm mit Dane DeHaan und Cara Delevingne in den Hauptrollen als Valerian und Laureline. Gerade gehört die Szene, in der sich die zwei mit ihrem Raumschiff dem künstlichen Planeten Alpha nähern, so einem gigantischen Konstrukt, auf dem Millionen Wesen aus allen Teilen der Galaxis zusammenleben. Ursprünglich im 21. Jahrhundert war das mal eine erdnahe Raumstation. Also stellt euch quasi die ISS heute vor, an die in den kommenden 600 Jahren immer mehr Schiffe und weitere Stationen andocken. Erst welche von Menschenhand gebaute, dann immer mehr Alienschiffe und Raumstationen, bis dieser gigantische künstliche Planet daraus geworden ist. Und da docken unsere zwei Helden jetzt auch an. Valerian, so Typ Draufgänger, Weltraumagent mit Hang zu möglichst vielen weiblichen Groupies, und seine Pilotin, Denkerin und Lenkerin Laureline, die zwei quasi ein eingespieltes Team, zwischen dem es auch permanent knistert, aber nicht mehr draus wird, weil sie natürlich um seine Eskapaden weiß. Permanentes, liebevolles Rumgezicke zwischen den beiden inklusiv.
Wow, wow, hey, langsam.
Wir sind spät dran.
Lieber spät dran als tot.
Willst du fliegen?
Nimm den Joystick wieder in die Hände. Laureline, nimm den Joystick wieder in die Hände. Laureline. Marlene, nimmst du bitte den Joystick wieder in die Hände?
Wenn du aufhörst, über meine Flugkünste zu meckern?
Ja, tut mir leid, du bist eine tolle Pilotin, die beste im ganzen Universum.
Oh, danke sehr.
Ja, klarer Fall. Valerian ist tapfer, mutig, neugierig und extrem willensstark. Und weil er von allem ein bisschen zu viel ist, hat er Laureline, die sein Gehirn, sein Gewissen und irgendwie auch sein Schutzengel ist. Aktuelles Problem ist, es gab irgendeine unerklärliche Anomalie irgendwo im All, irgendein Verrat, der möglicherweise einen intergalaktischen Krieg nach sich ziehen könnte, und die beiden müssen nun ermitteln, bevor Alpha, also dieser wichtigste Stützpunkt der Galaxis, auseinanderbricht, inklusive sämtlicher mühsam über die Jahrhunderte aufgebauter Allianzen. Soweit so Science Fiction. Viel mehr Story gibt's auch schon nicht. Daher lasst uns mal direkt zum Look und zum Handwerk hinter dem Film kommen. Unglücklich, sage ich mal. Nicht schlecht. Luc Besson hat das technisch alles toll gelöst. Das sieht jetzt nicht billig aus oder so. Das ist es gar nicht. Das Problem ist eher, dass man das Gefühl hat, alles aus diesem Film schon zu kennen. Die eine Spezies beispielsweise, um die es in dem Konflikt geht, gleich zu Beginn des Films auch noch, die sieht exakt aus wie die Na'vi aus Avatar. Und das war 2009. Oder alles, was diese hochtechnisierten Planetenoberflächen angeht, so Zukunftsvisionen, wie das dann in 600 Jahren aussehen könnte, das sieht wahlweise so aus wie aus Star Wars oder fast schon ein bisschen witzig wie in Das fünfte Element, also in Bessons eigenem Film von 1997, und das ist fast 20 Jahre her. Es wirkt also optisch alles ein bisschen so, als hätte Besson sich sämtliche Sets zusammengeklaut oder aus anderen Filmen rausgekopiert und pastet. Da erwartet man mehr von einem wie ihm. Also mehr Handschrift, mehr 2017. Mag sein, dass das deshalb alles ein bisschen schwierig wurde, weil er schon seit über 10 Jahren an diesem Film gesessen hat. Dazu sagt er gleich auch im Gespräch mit Anna Wollner noch ein bisschen mehr. Mein zweiter, ebenfalls großer Kritikpunkt betrifft die zwei Hauptdarsteller, Dane DeHaan und Cara Delevingne. Ihn kennt ihr wahlweise als Harry Osborn aus The Amazing Spider-Man 2, Rise of Electro, oder als James Dean aus dem Biopic Life, in dem er großartig war. Ist ein toller junger Schauspieler und noch dazu auch ein super Gesprächspartner, aber passt hier einfach nicht wirklich in die Rolle des Valerian. Auch wenn es keine 1:1 Comic-Verfilmung ist, da müsste mehr Ähnlichkeit her. Der Original-Valerian, der ist viel kantiger, auch verschmitzter. So ein Typ wie Ryan Reynolds hätte den spielen können. Daneben Cara Delevingne, die kennt ihr von quasi jedem Magazin-Cover des Universums. Supermodel und Schauspielerin, zum Beispiel in Suicide Squad hat sie mitgespielt und in Margots Spuren. Die passt an sich gar nicht schlecht in die Rolle, spielt es gar nicht schlecht. Zum Beispiel exemplarisch mal hier, als sie sich mit so ein paar merkwürdigen Alien-Entenwesen unterhalten muss, auf der Suche nach ihrem Partner.
Wenn ihr mir nicht helft, Valerian zu finden, wird diese Kugel euch finden. Mit dir fange ich an.
Nein, 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 nein.
Um solche Situationen zu vermeiden,
werden alle unsere Informationen
auf uns verteilt.
Ist einer tot,
ist die Info tot.
Und das wäre doch jammer schade.
Ja.
Na gut, aber ihr müsst es mir vorstrecken. Ich habe nicht viel dabei.
Schon wieder die Tour.
Wäre der Commander hier,
könnte er mit dem Transmutator bezahlen.
Aber er wurde entführt.
Weil er den Transmutator bei sich trug.
Ja, es sei denn jemand anderes.
Trug ihn zur Sicherheit bei sich.
Also so diese Comedy-Elemente, die ja gerade bei Science-Fiction im Augenblick sehr gehypt und sehr gefeiert werden und auch viel vertreten sind, wenn ihr nur an Guardians of the Galaxy denkt oder jetzt auch an den neuen Spider-Man mit Tom Holland. Diese Comic-Momente funktionieren ganz gut, auch mit Cara Delevingne. Was man aber, wenn man sie sich anguckt im Film, überhaupt kein bisschen versteht, ist, warum hat die blonde Haare? Ich meine, es gibt eine 50 Jahre alte Comic-Vorlage und Laureline hat knallrote Haare, immer schon, in jedem Comic, rot, nicht blond. Ich meine, das wäre jetzt nicht so schwer gewesen, das auch im Film hinzukriegen. Völlig unerklärlich, warum sie hier blond ist. Und leider auch ein Killer, die Chemie zwischen den beiden, zwischen Cara Delevingne und Dane DeHaan, ist nicht dolle. Es muss da knistern, permanent, es muss so ein komm her, geh weg, komm wieder her, nee, geh doch weg Spielchen sein. Funktioniert hier nicht wirklich gut, ist mehr so als, weiß ich nicht, Sandkasten-Buddies vielleicht, aber nicht wirklich als Knisterpärchen. Also Strich drunter, Frage ist, reingehen oder rausgehen? Science-Fiction-Profis müssen da nicht rein. Dafür ist vielleicht dann doch zu viel Bekanntes drin, sowohl optisch als auch inhaltlich. Und dazu, wie gerade eben gesagt, die beiden Hauptdarsteller ein bisschen zu unstimmig, leider. Wer dagegen einfach nur Bock auf ein großes, optisch gewaltiges Science-Fiction-Leinwandgewitter hat und wem Redundanz in dieser Hinsicht einfach nichts ausmacht, der kann sich hier zwei Stündchen berieseln lassen. Dafür ist es dann durchaus okay. Wir hören gleich den Regisseur des Ganzen, Luc Besson, im Gespräch mit Anna Wollner, gleich in eine Stunde Film.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Ob der neue Film von Luc Besson auch ein Shining Star wird oder nicht, das liegt letzten Endes an euch, am Kinopublikum, das da am Donnerstag reingeht oder eben nicht reingeht in Valerian, Stadt der 1000 Planeten. Gerade eben haben wir drüber gesprochen. Und Anna Wollner, die hat den Macher getroffen, eben jenen Luc Besson.
Noch hat Luc Besson gute Laune. Noch. Denn als wir uns vor ein paar Wochen in Berlin zum Interview treffen, waren die zum Teil vernichtenden Kritiken zum Film noch nicht raus. Besson also noch bestens gelaunt, endlich sein neuestes Baby präsentieren zu können. Denn wenn wir in der Bildsprache der Schwangerschaft bleiben, die Regisseure ja gerne immer selber nutzen, dann war Valerian eine recht lange Schwangerschaft, die Besson eigentlich schon sein ganzes Leben begleitet hat. Denn Valerian ist für den 58-jährigen Franzosen eine echte Herzensangelegenheit.
It starts when I was 10 years old and my dad bring me this little comic book called Pilot. And every Wednesday there is 2 pages of Valerian in it. And at the time, when I'm 10 years old, there is no internet, there is no cellular phone, no video games, and one channel on TV in black and white. So my 2 colorful pages of Valerian was my only escape to reality, and then I can be in space with Laureline. It's my first love. And then 29 albums later, I'm still, you know, in love with these 2 characters. They're funny characters. It's basically Starkey and Hutch in space. 2 cops going through time and space. But I never thought about making a film with it. I have to wait.
Um genau zu sein, musste er 48 Jahre warten bis zum fertigen Film. Aber mindestens 10 davon war er intensiv mit dem Projekt beschäftigt, inklusive Rückschläge und herber Niederlagen.
I work on the script for almost 3-4 years. I hire a couple of designers to start drawings. And there's a moment where I feel ready. I feel like I have a good script and I have a couple of good aliens. And I'm saying, wow, okay, we can go. And then Avatar came and I watched the film and I throw my script on the garbage. Thank you, Jim. Thank you, Jim. Because the script is way much better. And I'm happy that I have this moment to think of and to come back with something stronger. It was good, but it was not good enough. It's like you're a good runner, but your time is not good enough to go to the Olympic Games. You just have to work 4 more years and maybe you go to the next one. I get qualified after 4 years.
Und obwohl der Film auf dem gleichnamigen französischen Comic basiert, ist es Besson wichtig, dass Valerian, die Stadt der 1000 Planeten, keine austauschbare Comic-Verfilmung mit irgendwelchen Superhelden in Spandex-Anzügen ist.
I don't want a superhero. I don't want basically Schwarzenegger with a purple tie. That's not what I want. It exists already. We have many superheroes. I want someone that I can relate. He's a cool guy. He's funny. He's a liar. And he's a little bit pretentious. But in the same time, he could die for her. He's also, he could fight 300 kilos monster with a sword if he has to. That's what I like. He's not a hero all the time. He's a hero sometime. The rest of the time is stupid. And I love that. The real brain is her, in fact. She's the clever one.
Die Suche nach dem perfekten Cast hat eine Weile gedauert.
It's as difficult as in a billion of women to find your wife. You just have to meet actors and actresses, and there's always this moment where you feel that it's her or it's him. You know, on term of Dane, for example, it's his smile, the tone of his voice, the blue eyes, the attitude, you know, like you say, God, yeah, that's him. Kara, I tested her more because she doesn't have lots of experience, so I have to test her more.
Es klingt unterschwellig fast ein bisschen so, als würde er seine Wahl bereuen, zumindest was das Casting angeht. Denn Kritiken hin oder her, Besson steht zu seinem Film. Und wenn alle Stricke reißen, dann will er sich eh zurückziehen und genau das tun, was seine Lieblingstiere immer machen. Delfine.
The dolphins, they do only three things per day. They eat, they play and they make love. And God, I try to get this philosophy for myself, but it's very hard in this world.
Fantastische Idee von Luc Besson, oder? Es so zu machen wie die Delfine. They eat, they play and they make love all day long. Würde ich unterschreiben. Würde ich also Delfin sein, also unter den Aspekten gar nicht so verkehrt. Toller Typ, Luc Besson, das bleibt unbenommen. Nicht, dass ihr mich hier quasi auf das falsche Gleis schiebt und sagt, der Westerholt, der blöde Arsch, meckert hier an Luc Besson rum. Er hat großartige Filme gemacht. Ich glaube, das ist genau der Grund, warum man dann, wenn so ein Film rauskommt wie Valerian, dass man einfach mehr erwartet und nicht etwas, was man schon irgendwoher kennt, sondern die totale Innovation. Sehr interessant fand ich, dass er gesagt hat, seit über 10 Jahren arbeitete er bereits an dieser Idee, diesen Comic, den er aus seiner Kindheit kennt, als Film auf die große Leinwand zu bringen. Und dann hat er ja gesagt, er hatte schon was fertig und dann kam James Cameron mit Avatar und hat ihm quasi einiges zunichte gemacht, was er hätte so machen wollen in seinem Film. Nur frage ich mich dann, wenn er doch Avatar selber gesehen hat, dann kann ich doch nicht weiterhin hingehen und Aliens in meinem Film genauso aussehen lassen. Dann muss ich irgendwas redesignen, aber dann kann ich nicht mit übermäßig schlanken, großgebauten, eigentlich hübschen blauen Aliens um die Ecke kommen. Das ist halt ein Vorwurf, den er sich dann gefallen lassen muss, letzten Endes. Trotzdem ab Donnerstag im Kino und ihr entscheidet, ob gut oder nicht gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Also wenn ich jetzt von Stark gegen Lannister rede oder von Lannister gegen Targaryen und einige von euch wahlweise an ein Tennismatch oder einen Boxkampf denken, dann wisst ihr, dass ihr jetzt in diesem Augenblick für die nächsten paar Minuten hier vollkommen falsch seid. Denn es geht natürlich um Game of Thrones. Wie könnte es anders sein? Stark, Lannister und Targaryen, das sind die drei großen Häuser, die noch übrig sind. Und die in der Nacht von Sonntag auf Montag gemeinsam gegeneinander in die 7. Staffel gestartet sind. Ich werde hier sicherlich keine Spoiler-Show veranstalten, allerdings, um es ein bisschen einzuordnen, wo wir gerade sind und wo die ganze Nummer jetzt weitergeht, kann ich nicht so tun, als würden wir uns immer noch vor der 1. Staffel befinden. Also wer von euch noch komplett neu anfangen möchte mit Game of Thrones und noch gar nichts gesehen hat und auch überhaupt nichts wissen will vorher, wer also völlig unbelastet sein will, ja gut, der muss jetzt mal ein paar Minuten lang einfach weghören. Es ist ja einige Zeit vergangen, seit die 6. Staffel zu Ende gegangen ist. Normalerweise kam die jeweils neue Staffel immer im Frühjahr, aber etwas hat sich geändert. Von der 5. über die 6. jetzt in die 7. Staffel. Und das ist einfach die Tatsache, dass aus dem berühmten Jon Schnee-Spruch Jon Snow, der immer gesagt hat, Winter is coming, mittlerweile Winter has come geworden ist. Also die finale große Schlacht, die sich ja über 2 Staffeln erstrecken wird, nämlich jetzt über die 7. und über die noch kommende 8. Staffel. Diese große Schlacht hat jetzt begonnen und sie findet im Winter statt. In dieser großen, riesigen Welt von Game of Thrones. Ich habe allein, guck mal hier, ne, wenn ich, ist auch schlau zu sagen, guck mal hier im Radio, ne, aber ihr wisst, was ich meine. Selbst wenn man nur versucht, die wichtigsten Fakten sich zusammenzuschreiben in Stichworten, dann landet man schon in einem Wust von Zetteln, um das alles überhaupt irgendwie beieinander zu haben. Ich empfehle euch da mal kurz eine Seite. Wenn ihr mehr wissen wollt, es gibt eine total gute Game of Thrones Wiki-Seite. Da könnt ihr mal reinschauen. Wunderbar sortiert nach allem, was ihr wollt. Also ihr könnt zum Beispiel gucken nach den Charakteren. Also wer spielt da überhaupt mit? Da sind die ganzen Häuser drin. Haus Stark, Haus Lannister, Haus Baratheon, Haus Targaryen und die anderen Nebenhäuser. Das ganze Universum wird erklärt. Also Westeros, woraus besteht es, jenseits der Mauer, die Eiseninseln, Flusslande, Westlande, Königslande, alles mit drin. Das ist wirklich ganz gut gemacht, weil da hat man so schöne Pull-Down-Menüs und kann jeweils sich zu jeder Staffel die Infos raussaugen, die man haben will. Und auch die Charaktere sind hier alle total schön aufgefächert mit. Das ist auch wichtig, mit den Verhältnissen untereinander. Denn wenn ihr euch so ein bisschen bei Game of Thrones auskennt, dann wisst ihr, dass viele der Charaktere miteinander verbunden sind. Entweder weil sie tatsächliche Blutsverwandte sind oder weil in diesen ersten 6 Staffeln so dermaßen kreuz und quer geheiratet und wieder geschieden wurde, dass sie alle irgendwie was miteinander zu tun haben. Das Ganze ist ja so ein Mittelalter-Setting, auch wenn es nicht auf der uns bekannten Erde spielt, sondern quasi in einem Fantasy-Parallel-Erdähnlichen Universum, könnte man sagen. So ist es natürlich trotzdem so, dass auch damals in der Zeit über Heirat und über sich miteinander verbünden auch die eigene Machtstruktur gestärkt worden ist. Die findet ihr also quasi auch alle hier mit dem, wo sie jeweils hingehören. Also 3 sind übrig geblieben jetzt in der 7. Staffel. Das Haus Stark, das Haus Lannister und das Haus Targaryen. Und ich habe mal versucht, so ein bisschen die Gerüchteküche umzurühren, was man alles schon finden konnte. Die ersten Titel der ersten 3 Folgen der neuen 7. Staffel, die standen ja vorher schon fest. Die erste, Dragonstone, die lief jetzt in der Nacht von Sonntag auf Montag und ab jetzt dann halt immer wöchentlich kommt eine der 7 Folgen raus. Stormborn heißt die 2. The Queen's Justice heißt die 3. Folge und das geht dann so weiter bis Ende August, bis alle 7 Staffeln da sind. Das ist übrigens dann der Zeitpunkt, an dem ich einsteige in die 7. Staffel Game of Thrones. Ich bewundere all die unter euch, die das hinkriegen, so eine Serie von Woche zu Woche zu gucken. Ich kann es nicht. Es würde mich umtreiben, eine Woche warten zu müssen bei den bösartigen Cliffhangern, die diese Staffel immer schon gehabt hat, genauso wie auch die Staffeln zuvor. Also dass die Cliffhanger am Ende der Folgen, das ertrage ich nicht, nervlich nicht. Interessant für euch zu wissen ist, es sind nur 7 Folgen im Gegensatz zu 10 Folgen, die die bisherigen Staffeln hatten, aber dafür sind die Folgen deutlich länger. Sie gehen eigentlich alle mindestens eine Stunde, bis auf die 4. Folge, die geht nur 50 Minuten. Dafür haben die 6. und 7. 71 beziehungsweise 81 Minuten, also fast Spielfilmlänge. Und was auch vielleicht für einige Fans von euch ganz interessant sein könnte, ist die Tatsache, dass immer mehr Drehorte mittlerweile bekannt und belegt sind, die man natürlich auch, es ist gerade Sommer, ne, auf einer Reise besuchen kann. Also neben Nordirland in und um Belfast, das ist ja nun bekannt, da ist das meiste gedreht worden dieser gesamten Serie. Haben wir auch Drehorte in Spanien, zum Beispiel in Sumaya, in Bermeo, in Chaqueres und in Malpartida. Wir haben dazu was auf deutschlandfunknova.de. Da könnt ihr mal nachgucken, könnt ihr euch das anhören und durchlesen, falls ihr mal Bock habt, da wirklich echte Schauplätze, also mal Westeros in echt zu sehen. Zumindest das, wo es gedreht worden ist. Das ist echt ganz cool und gar nicht so schwierig zu erreichen. Also das sind keine Orte, die irgendwo total versteckt liegen. Der interessanteste Handlung, den ich euch vorab geben kann, ohne, wie versprochen, zu viel zu spoilern, ist, da bin ich am meisten gespannt drauf, dass diese eben schon von mir angedeutete verwandtschaftliche Verzweigung zwischen den wichtigen großen Figuren noch ganz intensivere Formen annimmt. Ich droppe mal einfach nur so ein paar Names, wie zum Beispiel Cersei Lannister, die Königin, die selbsternannte, die am Ende der 6. Staffel für diese gigantische Explosion gesorgt hat. Daenerys Targaryen, das ist, wisst ihr auch natürlich, die Drachenmutter, die sogenannte. Jon Schnee, ja, so heißt er bei uns auf Deutsch, Jon Snow natürlich eigentlich. Auch Sansa Stark kann ich als Namen dann noch mit reinwerfen. Tyrion Lannister kann ich als Namen da auch mit reinwerfen. Mehr gebe ich euch nicht, soll erstmal reichen, aber zwischen diesen Charakteren, einigen von denen man es nicht gewusst hätte, sollen sich verwandtschaftliche Verhältnisse ergeben, die aus gutem Grund bisher verschwiegen worden sind. Also, Winter has come, dadurch der verspätete Start der 7. Staffel. Man musste einfach warten, lange warten, bis in und um Belfast genug Schnee gelegen hat, um die Winterszenen dort drehen zu können. Dadurch ist länger gedreht worden als sonst. Dadurch startet die Staffel eben auch erst jetzt und nicht schon im Frühjahr. Ich bin mördermäßig gespannt und ich verspreche euch, das war von mir vorerst alles, was ihr zu Game of Thrones der 7. Staffel gehört habt. Ich mache das einfach aus Selbstschutz, denn für mich findet das Ganze erst Ende August statt, wenn alle 7 Folgen da sind, ich mich einschließen kann und diese 7 Folgen quasi wegbinge-watchen kann. Bis dahin, Game of Thrones, Ende.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Also wenn ich Podcast sage, Podcast, P-O-D-C-A-S-T, Podcast, dann denkt ihr vermutlich als allererstes an Deutschlandfunk Nova. Das ist auch richtig so, weil es bei uns wahnsinnig viele, wahnsinnig gute Podcasts gibt. Zum Beispiel auch jede Woche von Eine Stunde Film, welches die Sendung ist, die ihr in diesem Moment gerade hört. Ansonsten denkt man bei Podcasts so an Zweit- oder Drittverwertung, ne, maximal. Also irgendeine Serie, die mal gelaufen ist, irgendein Film, der schon ein bisschen älter ist. Da wird dann wahlweise vom Verleih, wird dann die Tonspur rausgezogen und das Ganze noch mit so einem Kommentar versehen und dann als Pseudo-Hörspiel-Podcast verkauft. So nachdem Kino durch ist, nachdem DVD und Blu-ray durch ist, nachdem das in jedem Fernsehsender gelaufen ist, so als letzte Möglichkeit, zack, rotzen wir nochmal einen Podcast raus. Ihr denkt wahrscheinlich aber nicht automatisch an Podcast, wenn ich so Namen droppe wie Catherine Keener, Charakterdarstellerin aus den USA, fantastische Schauspielerin, hat in Capote gespielt an der Seite von Philip Seymour Hoffman oder in Being John Malkovich. Oder wenn ich den Namen Oscar Isaac droppe, den kennt ihr aus Inside Llewyn Davis, diesem wunderbaren Film der Coen-Brüder, da hat er an der Seite von Justin Timberlake gespielt und natürlich kennt ihr ihn aus Episode 7 und jetzt auch bald wieder aus Episode 8, The Last Jedi, aus den aktuellen Star Wars Verfilmungen. Das sind so Schauspieler, bei denen denkt man nicht als erstes an Podcast und doch scheint das aktuell ein Trend in Hollywood zu sein. Der ist uns aufgefallen, dass nämlich immer mehr Hollywood-Schauspieler sich verpflichten, in Podcasts zu sprechen, Schrägstrich zu spielen und nicht als Abfallprodukt von irgendetwas, sondern tatsächlich aufgesprungen auf den aktuell überall rasenden Podcast-Zug, weil es gerade einfach wahnsinnig angesagt ist. Haben wir gemerkt, fanden wir interessant und haben spontan Simone Schlosser auf die Spur geschickt, die tatsächlich jemanden gefunden hat, nämlich den Regisseur der Serie Homecoming. Podcast-Serie, prominenteste Sprecher, Catherine Keener und Oscar Isaac.
Oh, yes, hello.
Walter.
Heidi?
Yes.
Hi.
Es beginnt mit einer Therapiesitzung. Walter Cruz ist ein amerikanischer Soldat, gerade zurückgekehrt von einem Einsatz in Afghanistan. Heidi Bergman, Psychologin bei einem staatlich geförderten Forschungsprojekt, das Kriegsheimkehrern wie ihm bei der Rückkehr in den Alltag helfen soll. Gesprochen werden die beiden von den Hollywood-Stars Catherine Keener und Oscar Isaac.
Today is April 10th, 2017, 9:03 a.m. speaking with homecoming client Walter Cruz. This is week one, session one. I'm Heidi Bergman, EID 101078. We're in my office at the facility.
Aus filmischer Sicht eine eher langweilige Szene. Walter spricht, Heidi hört zu. Über den Tod eines Kameraden, seine eigenen Gedanken an Selbstmord. Irgendwo im Hintergrund blubbert ein Aquarium. Als Audio-only ist die Szene jedoch unerwartet intensiv, denn die Emotionen übertragen sich allein durch den Gesprächsrhythmus.
I'll get these flashes of things that I could do to myself. It's just tension.
Right.
Just an example.
Mm-hmm.
There's a desk in my room. It's wooden. It's got these sharp corners. And the day I got here, I don't know why, but I saw the desk and I just imagined sitting down and leaning way back and like slamming my forehead into the corner as hard as I could over and over or like into my eye.
Die Therapiesitzungen sind ein wiederkehrendes Element der Serie. Ebenso wie Telefonate zwischen Heidi und ihrem Vorgesetzten. In Homecoming gibt es keinen klassischen Erzähler. Die ganze Handlung erschließt sich allein durch Gespräche. Schließlich ist genau das die Stärke von Audio, meint Homecoming-Autor und Regisseur Eli Horowitz.
Audio gives you certain special opportunities and certain limitations. So, you know, it's like, I really wanted to focus on conversation because I thought that's obviously one of the things that audio can do best. So out of that grew therapy sessions. And then so once I had therapy, then we started asking, well, who's there? Why are they there? And sort of one thing led to another.
Das Ergebnis ist ein anspruchsvoller Polit-Thriller, der in bester Serientradition nicht linear erzählt wird, sondern in einer verschachtelten Konstruktion aus Rückblenden. Im Mittelpunkt davon steht das Forschungsprojekt, das offensichtlich nicht das ist, was es vorgibt zu sein.
Okay.
Why are you here? What's going on?
As I said, Ms. Bergman, I am asking you about your work at the Homecoming Initiative. What about the name Walter Cruz? Does that ring a bell?
Not that I can recall.
Neben Catherine Keener und Oscar Isaac sind außerdem mit dabei Friends-Star David Schwimmer und in der neuen Staffel Hollywood-Regisseur Spike Jonze. Ein Star-Ensemble, über das Eli Horowitz selbst nur staunen kann. Zumal das Budget für die Podcast-Serie vergleichsweise klein war und viele Schauspieler sogar ganz drauf verzichtet haben.
No, I don't think they were doing it for the money. I mean, I think it was, you know, relatively painless. Also, they didn't have to travel all over. They didn't have to get a lot of makeup and costume. No one had to gain 40 pounds for the role or anything. But that said, it still is sort of inexplicable and miraculous to me.
Homecoming ist nicht die einzige Podcast-Produktion dieser Art. Auf den True-Crime-Boom folgt der Fiction-Boom mit Hollywood-Beteiligung. Matrix-Star Lawrence Fishburne etwa ist an Bronzeville beteiligt, eine aufwendige Audioserie über den gleichnamigen Stadtteil Chicagos.
Ladies and gentlemen, welcome to Bronzeville.
Eine gute Zeit für Podcastmacher, meint Autor und Regisseur Eli Horowitz.
It's a really nice time in the podcasting world because there's all these listeners, you know, everyone's got the device, everyone knows how to use it. There's even some resources behind it, you know, some budgets and companies and distribution networks and all that. But at the same time, it's still early. So it's this really nice balance where you have a lot of eager listeners, but you also have a ton of freedom to try new things.
In Hollywood ist dieser Trend jetzt auf doppelte Weise angekommen. Aus der Podcast-Serie Homecoming soll angeblich eine Fernsehserie werden. Als Showrunner gilt der Mr. Robot-Erfinder Sam Esmail. Im Gespräch für die Hauptrolle ist Julia Roberts. Eli Horowitz nimmt es gelassen. Jedes Format hat seine Vor- und Nachteile.
Oh, I feel fine about it. I feel excited. It's been fun to think about. Well, what new opportunities does television open? What new problems does it create? All of that. It's been fun so far. I mean, you can ask me again in 6 months. Maybe I'll be bitter and cynical. But for now, I'm happy.
For now, I'm happy. Das kann er auch sein, der Eli Horowitz. Denn Podcasts laufen in Hollywood gerade so gut, dass man immer mehr Hollywood-Stars ganz easy dazu kriegt, mitzumachen. Simone Schlosser hat sich dahinter gehängt und mal ein bisschen recherchiert in Sachen einer der erfolgreichsten Podcast-Serien, die Homecoming heißt. Catherine Keener und Oscar Isaac spielen da die Hauptrollen. Eine Stunde Film hier bei Deutschlandfunk Nova. Ich weiß nicht, wenn man so einen Hollywood-Star fragen sollte, wie gute Podcasts gehen, dann empfehle ich denen einfach unsere Website, oder?
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mit Schrecken. Ich sage das in aller Deutlichkeit. Mit Schrecken festzustellen, dass es auf die Sekunde genau 9:03 ist. Das heißt, Abschied nehmen für heute Abend. Für diesen Dienstag war es das mit Eine Stunde Film. Der Mann, der hier sitzt und zu euch redet, sagt herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächsten Dienstag, schreibt euch das jetzt schon hinter die Ohren, ihr Lieben. Eine Sendung überfüllt mit Gästen. Ansel Elgort, Lily James, John Hamm, Jamie Foxx und Isa Gonzalez werden hier sein. Denn nächste Woche sprechen wir über den Film Baby Driver. Ein Film mit einem denkbar dämlichen Titel, der aber wirklich richtig gut geworden ist. Das nächsten Dienstag. Bis dahin habt ihr eine schöne Woche. Macht es gut. Tom Westerholt sagt Tschüss. Wir hören uns Dienstagabend, 20 Uhr, eine Stunde Film, Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.